SRF 1. SRF 1. Doppelpunkt.
Eine Siedlung, wo alle bei Generationen drin wohnen, vom Baby bis zum alten Mensch. Eine Siedlung, wo alle Bewohnerinnen und Bewohner miteinander verwalten und organisieren. Das ist die neue Siedlung Giesserei Zwinterthur. Eine Siedlung von der Superlativ. Mit ihren 155 Genossenschaftswohnungen ist sie die grösste selbstverwaltete Genossenschaftssiedlung der Schweiz. Und sie ist auch die grösste ökologische und fast autofreie Siedlung im Kanton Zürich. Und dort ziehen nächstens die ersten Leute. Der SRF1-Redakteur Jürg Oeninger zeigt, wie das Abenteuer Selbstverwaltung zwischen Solidarität und Eigennutz soll funktionieren und was die zukünftigen Mieterinnen und Mieter für Wünsche und Visionen haben.
In der Giesserei zu Winterthur wird viel zusammen besprochen und entschieden. Schon in der Bauphase hat man sich regelmässig getroffen.
Hey, eben, das ist ja das Thema, das jetzt auch schon aufgekommen ist, oder? Und ich will einfach mal sagen, wir haben jetzt vorher wegen Nebenkosten 30 Franken plus oder minus, oder? Es ist einfach so, die meisten Sachen, die wir selber machen, sind einfach viel billiger, als wenn wir es auswärts geben, oder? Und ich meine, jetzt alle, die da sind, die wollen nicht in einem Block wohnen, wo es einen Nebenkosten zahlt und dann wird alles gemacht, oder? Wir wollen zusammenleben und wir wollen auch uns solidarisch engagieren. Und wenn jetzt der eine irgendwie nicht kann auf den Knie die Stege putzen, oder? Dann kann er vielleicht mal...
Es hat in diesem Projekt vor allem Leute, die wenn etwas Neues ausprobieren, etwas, was es in der Schweiz noch nicht gibt, schon gar nicht in dieser Grösse, selbstverwaltet, selbstbestimmt können das Ganze machen, das ist ein Novum. Und ich denke, es ist kein Müssen, aber die Leute, die hier wohnen, die wollen genau das.
Es sind Leute, die miteinander statt nebeneinander leben wollen.
Okay, die Beiz ist vielleicht nicht ganz überlebensfähig. Statt dass wir einfach Leerstände finanzieren, tun wir einfach die Miete solidarisch verbilligen. Für die Beiz, damit sie überleben kann. Und dann haben wir nämlich, erstens müssen wir weniger zahlen, zweitens haben wir dann auch noch eine Beiz und nicht irgendein komisches.
Es ist natürlich so, es wird nie ohne Konflikt ablaufen und die Entscheidungsfindungen sind amix auch mühsam, also das muss man ganz klar sagen. Aber nichtsdestotrotz für mich überwiegen die Vorteile, eben die Vorteile mitzureden. Wir leben da in einer direkten Demokratie, die meiner Meinung nach viel zu wenig genutzt wird. Ja, und wir möchten das da im Kleinen leben und ich finde das ein sehr interessantes Konzept.
Da hat es so Phasen gegeben und die werden wahrscheinlich auch noch mal kommen, dass an lange Mitgliederversammlungen, wo man dann sehr viele Sachen durchdiskutiert, das Bodenritt auch, wo im Moment denkst du, ist das jetzt anstrengend, aber im Nachhinein eigentlich schon sagen muss, ist wichtig gewesen, haben wir das gemacht. Weil wenn es eine Abstimmung gibt, wo es dann meistens entweder um Äpfel oder Birnen geht, dass die unterlegene Minderheit dann eigentlich trotzdem kann sehr gut damit leben kann, weil sie genau weiss, wieso sind die anderen dafür. Das ist, denke ich, so etwas auch Urschweizerisches, glaube ich, in unserer Demokratie, wo das auch so läuft. Ist meistens die Minderheit ist nachher nicht am Täubeln, auf Deutsch gesagt.
Wie eine rote Arche steht die Giesserei auf einem ehemaligen Industriegelände Winterthur. Zwei rote Gebäude nebeneinander, je 130 Meter lang, 6 Stück hoch. An beiden Enden schliesst ein Riegel ab und macht so einen grossen Innenhof. 155 Wohnungen sind es. Der Projektleiter seit 2008 ist der Jürg Altweg. Er wird selber auch hier wohnen.
Es ist ein sehr gutes Gefühl. Wir haben verschiedene Hindernisse auf dem Weg, bis wir da waren. Wir haben 2006 angefangen. Und das jetzt fertig zu sehen, das ist ganz ein gutes Gefühl.
Die Giesserei ist praktisch fertig. Hier noch ein bisschen Farbe, dort noch ein Loch. Die ersten Mieter können einziehen. Die Giesserei ist ein Ökobau.
Wir sind eine von 8 Lüftungszentralen, die unsere Wohnungen regelmässig mit Luft versorgen, Frischluft. Und eigentlich uns hilft Energiesparen einerseits und verhindert, dass der Schimmel wächst in den Wohnungen. Einerseits tun wir damit sicherstellen, dass wir, auch wenn die Leute nicht zuhause sind, zum Lüften immer frische Luft in den Wohnungen drin ist. Zum anderen, wenn wir die Abluft absaugen, können wir die Wärme rückgewinnen und können so Heizenergie sparen damit.
Es gibt verschiedene grosse Wohnungen, von 1,5 Zimmer bis 6,5 Zimmer, ein WG für 8 Personen und 10 sogenannte Jokerzimmer. Zum einen sind das Mansardenzimmer zum fix zumieten, zum anderen Zimmer für ein paar Nächte für Gäste. Die langen Balkone auf jedem Stock sind durchgehend und sind nicht abgetrennt.
Der meandriert ja so ein bisschen breit und schmal. Da ist jetzt gerade ein schmaler Teil, den ihr seht. Und das gibt ein bisschen Abwechslung. Er ist durchgehend. Das heisst, die ganzen 130 Meter kann man hinterlaufen, wenn kein Nachbar etwas in den Weg stellt. Ist auch ein speziell, wenn man sich abgrenzen will, dann würde ich sagen, tun wir einen Blumentopf herstellen, dann kann man nicht mehr durch. Aber beiseits ist es offen gedacht. Kommunikation können sie ermöglichen zwischen den Nachbarn. Jeder, der es will, könnte das machen. Miteinander können sie kommunizieren, miteinander vielleicht einen Grill teilen, miteinander eine Lounge draussen zu haben. Man muss ja nicht jeder extra für sich eine posten, so kann man die teilen miteinander.
Angefangen hat alles vor 7 Jahren.
Angefangen hat das, dass Hans Sauter, mein Co-Projektleiter, ein Inserat geschaltet hat und Leute gesucht hat, die an einem Mehrgenerationenprojekt mitmachen wollen. Und das hat dann quasi bei einem Bier, einen grösseren Rahmen, es waren etwa 20 Nasen gewesen, besprochen hat, was ist das für eine Idee, wer hat welche Vorstellungen, wie will man das weiter anteigen. Das war im 2006 gewesen.
Die Güsserei war ein Abenteuer gewesen. Ein kleiner Verein, zusammen mit der Genossenschaft Gesevo, wollte ein Riesenprojekt planen und bauen. Die Hausbank der Genossenschaft hat damals ihre erste Zusage zurückgezogen. Der Verein ist dann ohne Geldgeber da gestanden.
Und dort war eine ganz schwierige Situation für mich. Dort hatte ich wirklich schlaflose Nächte, weil ich dort wirklich Angst hatte, jetzt stolpert das Projekt, wir können es nicht finanzieren, weil die Banken sich zurückziehen. Wir haben dann aber bei anderen Banken, die eigentlich vorher nicht mit der GESI zusammen geschafft haben, die haben offensichtlich besser verstanden, wie wir funktionieren, interessanterweise. Und wir dann gute Angebote bekommen haben und eigentlich mit denen jetzt als Partner das Projekt haben können realisieren und bisher mit sehr guten Erfahrungen.
Überhaupt zuerst das richtige Land finden, hat auch einen langen Schnauf gebraucht.
Und man hat sich mit dem ersten Treffen so vorgestellt, ja, zentrumsnahe, in Winterthur, hätte man das gerne haben, alles können zu Fuss machen. Und hat sehr schnell gesehen, das ist nicht möglich. Landflächen in Winterthur gibt es nicht in dieser Grössenordnung frei. Da haben wir schon ein bisschen weiter raus suchen. Da hat es ein paar Flecken gegeben und gefunden, mal, das könnte noch passen. Haben auch angefragt. Sind aber dann nicht weitergekommen, weil entweder der Eigentümer nicht wollte verkaufen oder sich dann tatsächlich auch nicht geeignet hat für unser Projekt. Und das Landstück, wo wir jetzt drauf sind, da ist vorher die Güsserei von der Sulzer gestanden. Und das ist ganz frisch auf den Markt gekommen und wir haben gesehen, oh, 11'000 Quadratmeter, das ist ja riesig. Wenn wir so gross bauen? Man hat sich die Vorstellung gemacht, so 20, 25 Wohneinheiten, das wäre so die Grössenordnung gewesen, die man sich eigentlich gedacht hat. Und das hat schon die erste Spaltung dann eigentlich gegeben im Verein. Es hat Leute gesagt, nein, so gross kommt für uns nicht in Frage. Und die anderen haben gefunden, mal, think big, machen wir, das schaffen wir. Und haben sie so tatsächlich weiter, sind mit Sulzer reden. Die haben uns von Anfang an ernst genommen, da habe ich gestaunt. Ich hatte zuerst Angst gehabt, ja, redet die überhaupt mit uns? Ich finde, ja, der ist ein Spinnerverein, was wollen die überhaupt? Idealisten, alt 68 oder was auch immer. Die haben uns aber wirklich ernst genommen von Anfang an. Gut, wir haben auch von Anfang an signalisiert, dass wir nicht das Gefühl haben, dass sie uns da einen Schnäppli-Preis machen, sondern wir haben gewusst, wir müssen die Marktbedingungen erfüllen, wenn wir das Land kaufen wollen. Und ich glaube, das haben wir glaubwürdig können überbringen, dass wir das können machen so.
Und wie immer bei grossen Zielen hat es auch da Glück gebraucht.
Also ich denke, Finanzierung, das ist sicher Glück. Das Glück, so viele Leute zu finden, die das Projekt mittragen, auch das erachte ich nicht als selbstverständlich, die bereit sind, die freiwilligen Arbeit x 100 Stunden zu leisten, also ich bin fast versucht, sage, Tausende von Stunden zu leisten, ohne eigentlich jetzt wirklich sicher zu sein, etwas nachher davon zu haben. Die meisten sind jetzt da und wohnen da, aber es hat auch von den Leuten, die ausgestiegen sind im Projekt, Leute, die sich sehr engagiert haben, die jetzt, ich sage jetzt mal, unmittelbar nichts davon haben. Wer weiß, vielleicht kommen die in 3-4 Jahren wieder. Aber das ist für mich als Projektleiter ganz ein wichtiger Punkt. Oder das Glück, so viele engagierte Leute an Bord zu haben.
Um die Güsserei aufzuziehen, hat es Menschen mit Durchhaltewillen gebraucht. 2006 war die allererste Idee da. 2011 wollte man fertig sein. Fertig ist jetzt 2013. 2007 ist unter anderem auch der Kurt Lampard dazugestossen. Seit einem Jahr ist er pensioniert. Er war Sozialarbeiter bei den Prosenektuten. Neben den vielen Wohnungen habe sie in der Güsserei eine ganze Reihe von Gemeinschaftsräumen, sagt er.
Ich fange zu oberst oben an, auf dem 5. Stock. Auf dem Dach oben haben wir eine sogenannte Pantoffelbar. Ein Punkt, wo man sich treffen kann mit dem Pyjama und mit den Pantoffeln. Wenn es muss sein, da kann man Leute treffen, eins ziehen, vielleicht Radio hören, diskutieren, eine riesige Terrasse. Dann hat es Räume, einen grossen Saal, wo auch eine mobile Bühne hat, wo vorstellbare Konzerte gemacht werden können, Ausstellungen, Diskussionen und so weiter. Dann hat es einen kleinen Gemeinschaftsraum mit einer Küche, auch für Sitzungen oder für interne Gruppen zum Arbeiten. Dann hat es Werkstätten, drei Werkstätten für Holz, Metall und eine allgemeine, wo verschiedenes weiche Arbeiten gemacht wird. Dann hat es sogenannte Waschbars 2. Also da wird nicht getrunken, da wird gewischt. Wer Zeit hat und gewischt ohne Anmeldung, kann dort einfach gehen, so während es Maschinen frei haben. Das ist ein Treffpunkt. Da wissen wir noch nicht genau, wie das rauskommt. Vielleicht hat es dort kleine Lese-Ecken, Zeitungen, Bücher, was auch immer. Und wir haben ein Restaurant, das geplant ist, wo öffentlich ist. Das ist nicht nur gemeinschaftlich. Dann hat es eine Bibliothek von der Stadt. Die ist auch öffentlich. Stadtbibliothek Winterthur. Eine Dependance von der Bibliothek in Hegi hat schon eine, aber die ist zu klein.
Es hat auch eine Praxisgemeinschaft für Komplementärmedizin, einen Kosmetikladen, eine Kindertagesstätte und eine Tagesstätte für hirnverletzte Menschen. Und es hat einen Veloladen. Der Veloladen in der Güsserei heisst Stahlross. Der Name zeigt auf die Geschichte vom Industrieareal und gleichzeitig aufs Velo, quasi als Arbeitstier, das für einen da ist. Führen den Laden der Flavio Tunesi, 43, und der Marco Bäumer, 39. Im Moment sind sie gerade noch am fertig einrichten.
Also der Laden ist knapp 200 Quadratmeter gross. Es ist ein grosser Raum. Und im Zentrum von dem Laden soll eigentlich die Werkstatt stehen. Also man sieht, wenn man aussen am Schaufenster vorbeiläuft, sieht man uns arbeiten.
Beide sind Quereinsteiger, aber beide mit jahrelanger praktischer Erfahrung im Velosektor.
Da sind wir jetzt auf der Werkstatt, auf dem Holzpodest, den wir da gebaut haben. Der Grund ist, dass es nicht so ein harter Boden ist, sondern kann anfedern. Und da wird so der Hauptarbeitsplatz von Flavio Tunisi und von mir sein.
Ja, jetzt kommen wir eigentlich wieder von der Werkstatt oben runter. Schon vorher, beim Eingang vorne, haben wir jetzt neue Velo ausgestellt. Sind jetzt gerade vorgestern ist die erste Lieferung gekommen. Die müssen wir jetzt dann parat machen. Und die wollen wir natürlich ein bisschen schön präsentieren gegen die Strasse führen, dass man einfach gerade ein bisschen etwas sieht, was wir haben. Und jetzt sind wir da im hinteren Teil. Da haben wir einfach Platz, um noch mehr Velo anstellen. Und wir haben natürlich auch Platz zum Kundenvelo anzutun, unsere Gesteller mit all diesen Lagersachen, da mit Ketten, Schütz und Speichen und Schutzblech und so weiter. Da müssen wir ja alles versorgen. Es ist so, wir haben schon relativ viele Sachen gehabt, in mehreren Zwischenlager, kann man sagen. Wir haben Mobiliar und Einrichtungen können übernehmen von einem Veloladen, der zugetan hat vor etwa einem Jahr. Das haben wir zwischenlagern. Ich habe selber bei mir bis jetzt im Keller unten Werkstatt eingerichtet. Und das sind alles so kleine Kistchen mit Sachen, die man brauchen kann. Haben wir jetzt mal alles hier angefügt und müssen es jetzt verteilen, sodass es sinnvoll wird zum Brauchen.
Ja, jetzt kommen wir hier im Bereich von der Ladentheken und von unserem kleinen Büro. Da werden dann Kunden ihre Einkäufe zahlen. Und wir haben da einen kleinen Büroplatz für uns eingerichtet, wo wir dann auch Bestellungen machen können, Tagesabschluss und so weiter und so fort.
Der Marco Bäumer mit seiner Familie und der Flavio Tunesi mit seiner Frau ziehen beide auch je in eine Wohnung in der Güsserei.
Die Güsserei hier, das ist eine autofreie Siedlung. Die Siedlung will in dem Sinn Leute ansprechen, die im Langsamverkehr zugetan sind und wo ihre alltäglichen Einkäufe und Wege mit dem Velo oder zu Fuss oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bestreiten.
Wer in der Güsserei wohnen will, muss also aufs Auto verzichten.
Es gibt einen grossen Teil, wo das schon so leben, ohne Auto. Die zweite Gruppe, da gehöre ich selber zu. Wir haben noch ein Auto. Wir haben soweit nicht einen Job, also meine Frau, dass man sagt, man braucht das Auto. Das gibt uns noch ein bisschen Bauchweh im Moment. Also das ist so etwas, wo man zwar sagt, ja, die Ökologie ist eigentlich okay, mit das Auto können wir dann irgendwann auch mal wegtun, aber wir wollen eigentlich das Auto wegtun, wenn wir wollen und nicht, wenn es die Wohnung vorschreibt. Das ist ein Knackpunkt noch für meine Frau und für mich.
Der Kurt Lampart, seine Frau und auch andere müssen sich also noch anpassen an die neue Situation.
Es ist ein Aspekt von der Ökologie. Es ist autofrei deklariert. Also wenn ich dort hingehe, kann ich ein Auto brauchen, wenn ich das ausweisen kann. In dem Sinn, wenn ich einen Job habe, einen Beruf habe oder gewisse Tätigkeiten, wo jetzt das nicht möglich ist ohne Auto. Es hat den Vorteil, dass wir viel, viel weniger Parkplätze bauen müssen. Das ist 0,2 Parkplätze statt 1,0 pro Wohnung. Es hat schon für Besucher Parkplätze, für KMU-Betriebe, die dort drinnen sind. Und das ist ein ökologischer Ansatz, energiemässig. Wir haben aber fast über 600 Veloplätze, die zur Verfügung stehen, wo wir ein System machen müssen, oder wo wir eigentlich schon gemacht haben, dass es da kein Chaos gibt. Und das sind ein Haufen Velo mit inklusive Anhänger und Kleinvelo und Spezialvelo. Es gibt deckte Plätze im UG und es gibt Plätze im OG, die nicht deckt sind. Und wir müssen ein System entwerfen, wo sagen, ich habe meinen Platz, wo ich das zahle zwar. Und der ist reserviert. Und dass ich da nicht immer muss im ganzen Gelände rumrennen und einen freien Platz muss suchen. Oder auch es gibt so Spezialvelo, die dann irgendwo 2,50 Meter lang sind und so. Oder Elektromobil. Es gibt auch im UG Tankstationen für Elektromobile, so Zeug, das muss auch wo und wie und was. Also das muss alles organisiert sein. Und das wird dann so kommen.
Velo statt Autoparkplatz. Allerdings sagt das Gesetz, dass es fürs Wohnen genug Parkplätze haben muss. Und die halbe Schweiz hat ja ein Auto. Das war ein Hindernis für die Güsserei. Aber man hat es geschafft. Der Kanton Zürich macht seit 2 Jahren Ausnahmen. Nicht zuletzt wegen der Güsserei. Und es heisst in der neuen Parkplatzverordnung:
Autoarme Nutzungen werden gefördert. Wird das Minimum des Parkplatzbedarfs maßgebend unterschritten, muss die Bauherrschaft in einem Mobilitätskonzept den reduzierten Bedarf nachweisen.
Warum ziehen in diesen Tagen Hunderte von Leuten in die selbstverwaltete Genossenschaftssiedlung Güsserei zu Winterthur? Was sind die Beweggründe? Was sind die Erwartungen an die spezielle Wohnform, wo man sehr vieles zusammen muss klären und organisieren muss? Und wer sind die, die hier einziehen? Es sind Leute, die Toleranz mitbringen müssen und gerne auf andere Leute zugehen. Angefangen hat alles schon viel früher, sagt der Projektleiter Jürg Altweg. Vieles hat man bis heute an der grossen Mitgliederversammlung diskutiert und miteinander entschieden. Was für eine Art Kochherd will man? Soll es ein Restaurant geben? Und welches finanzielle Risiko will man dabei tragen? Wie ist das mit den Pflichtdarlehen? Wie ist die Farbe der Küchenplättchen? Und so weiter.
Wir haben zu diesem Zweck verschiedene Arbeitsgruppen gebildet. Da kann man sich vorstellen, wie die Politik die vorberatenden Kommissionen, die dann eigentlich zuhanden von der Mitgliederversammlung Vorschläge erarbeiten. Und das ist dann schon recht eingegrenzt, ich sage jetzt mal, in einem sinnvollen Rahmen, wo man sagt, in diesem Rahmen könnt ihr dann auslesen. Es macht keinen Sinn, das völlig offen zu lassen. Und von dem her, jetzt Küche ist so ein Beispiel, wo wir 4 Varianten angeboten haben, wo die Erstbezüger haben können auslesen, welche Farbvarianten sie dann gerne hätten von diesen 4.
Ein wichtiges Thema ist, wie überall, die Wäschküche.
Wir haben ja bei uns in den Wohnungen im Mietvertrag ausgeschlossen, dass wir einen Wäschturm installieren dürfen. Wir haben auch keine Anschlüsse. Da gibt es 2 Überlegungen dahinter. Die eine ist eine ökologische. Wenn wir 155 Wäschtürme installieren, dann ist das viel graue Energie, die eigentlich verschwendet ist. Eine Wäschmaschine pro Haushalt läuft dann vielleicht 4-5 Mal die Woche. Die restliche Zeit läuft sie nicht. Die zweite, eigentlich viel wichtigere Überlegung, beim Holzbau haben wir das Problem, wenn im 5. Stock oben eine Wäschmaschine schwingt, dann fängt der Holzbau mitschwingen. Und das ist für die Nachbarn nicht so wahnsinnig attraktiv. Darum haben wir gesagt, bei uns gibt es Wäschkuchen. Und zwar Wäschkuchen, wo genug Wäschmaschinen dort sind, dass wenn wir im 24-Stunden-, 7-Tage-Betrieb arbeiten, dass eigentlich jeder problemlos kann waschen, wenn er will. Also wir haben keinen festen Wäschplan, wo man sagt, ich kann nur am Dienstag zum Beispiel waschen, sondern ich kann mich in eine Liste eintragen, bei 2 Wäschmaschinen pro Wäschküche und bei einer Wäschmaschine kann ich sogar frei waschen. Wenn die frei ist, kann ich waschen, die ist nicht reservierbar. Als Zusatz haben wir noch so 2 genannte Wäschbaren. Das sind Wäschküchen im Erdgeschoss mit Tageslicht, wo es einen Tisch hat zum Wäsche zusammenlegen, auch wieder Wäschmaschine und Tumbler drin. Für die Leute, die beim Waschen eben auch ein bisschen tratschen wollen.
Aber wie ist das? Eine grosse Familie hat viel mehr zu waschen als ein Paar, das ist ja logisch. Aber wenn alle gleich viel zahlen jeden Monat, ist das doch nicht gerecht?
Ja, auf den ersten Blick können wir das meinen. Über den Schnitt können wir davon ausgehen, dass eine Familie, die in einer 4,5-Zimmer-Wohnung wohnt, die ein bisschen mehr zahlt, notabene für die Allgemeinbenutzung, wird ein bisschen mehr waschen, wie wir, die jetzt nur ein 2-Personen-Haushalt sind, aber eine kleinere Wohnung haben und darum ein bisschen weniger zahlen. Jetzt gibt es aber natürlich schon die, die die Wäschmaschine vielleicht nur zu einem Drittel füllen und die, die sie eben ganz füllen. Und jetzt können wir meinen, uiui, da macht ja wahnsinnig viel aus. Ich habe abgeklärt, was gibt es für Möglichkeiten, um individuell können abrechnen pro Wohnung. Und da gibt es ja so Chipkartensysteme, wo ich dann sehe, Nachbar X hat so viel gewaschen, Nachbar Y so viel und jemand muss dann Geld nachrennen. Wenn man ausrechnet, was uns allein schon die Geräte kostet und die Chipkarten, nach meiner Berechnung können wir dann 4 Jahre lang gratis waschen mit dem Strom. Und dann sind wahrscheinlich bereits die ersten Geräte wieder kaputt. Und von dem her wäre es einfach darum gegangen, zahlen wir jetzt sehr viel Geld, damit wir auch sicher sind, dass der Nachbar mehr zahlt wie ich, der weniger wäscht. Oder sagen wir, ja nein, wir können das allgemein abrechnen und sparen wirklich Geld.
Ein Knackpunkt ist das Thema Abwart. Ein Abwart wird die Gäusserei nämlich nicht haben.
Wir sind ja selbst verwaltet, selbst organisiert. Das heisst, alle Hauswartarbeiten, sei das Schneeräumen, Wischen für aussen, Stegenhaus putzen, den Wäschmaschinenservice bestellen, das machen wir alles selber. Und da hat es tatsächlich auch wieder Freiwilligenarbeit, wo wir bereits jetzt im Vorbehalt ein ganzes Jahr lang uns den Kopf zerbrochen haben, wie organisieren wir das. Freiwilligenarbeit bei dieser Grössenordnung, das kann schnell zu Missstimmungen führen, wenn man den Eindruck hat, ja, da der Nachbar X, der schafft, glaube ich, schon nicht so viel. Darum haben wir ein sogenanntes Zeitbanksystem etabliert, wo die Leute ein Konto haben. Und immer Anfang des Jahres wird das auf ein Soll abgesetzt. Sie müssen 36 Stunden im Jahr leisten, Allgemeinarbeit. Und jedes Mal, wenn jemand etwas geleistet hat, kriegt er das auf sein Zeitkonto gut geschrieben. Wer genau die 36 Stunden schafft im Jahr, ist auf Null, das ist gut. Wer weniger schafft, muss etwas in ein Kessel einzahlen. Da reden wir von irgendeinem Obolus von etwa 30 Franken pro Stunde, wo in das Kessel hineingeht, kommt denen zugute, die dann mehr wie die 36 Stunden geschafft haben. Und kriegt dann aus dem Topf die Entschädigung.
Und endlich gibt es genug für alle.
Da wäre das Stegenhausputzen sicher das Prominenteste. Das muss man auch jede Woche machen. Wir haben aber auch unseren Saal, den wir vermieten wollen. Der muss bewirtschaftet werden. Leute, die die Reservationen entgegennehmen. Wir haben jemanden, der den Schlüsseldienst machen muss. Die Lüftungsanlage muss gewartet, kontrolliert werden. Die Heizung muss angeschaut werden, wenn mal etwas ist. Wenn mit dem Wasser etwas nicht funktioniert, haben wir Leute. Der Lift, der ist professionell gewartet. Den können wir nicht selber machen. Das macht auch Sinn. Wir haben sicher auch Leute, die dann im Aussenraum sich betätigen. Sträucher schneiden, Bäume schneiden und so weiter. Und das Spannende ist, bei dieser Menge Leute haben wir fast für alles irgendeinen Fachmann. Es ist so, wir haben die Arbeitsgruppen und Interessengruppen, die sich explizit um ein Thema kümmern tun und dann auch sagen, hey, jetzt müssen wir da wieder mal ein bisschen Sträucher schneiden. Es ist aber schon so, dass wir auch mir erkannt haben, Freiwilligenarbeit lässt sich nicht wahnsinnig gut mit Freiwilligenarbeit korrigieren und auch begleiten. Darum werden wir zumindest in der Anfangsphase eine sogenannte Siedlungsassistenz anstellen. Das ist jemand aus der Gemeinwesenarbeit, der das Ganze begleitet und eigentlich versucht, Methoden zu etablieren, dass Konflikte möglichst schon gar nicht erst entstehen. Und auch schauen, dass das mit der freiwilligen Arbeit eben gut funktioniert. Dass ich mal nachfrage bei dieser Gruppe, Aussenraum beispielsweise, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr schon mal ein bisschen geschaut im Umfeld? Wie viel habt ihr schon investiert? Und dann habt noch nie eine Sitzung gemacht. Dann läuft dort wahrscheinlich zu wenig. Und dann kann man dann schauen, dass dort etwas läuft.
Man hat den Zwang, etwas für die Gemeinschaft zu tun. Gleichzeitig machen alle anderen auch gleich viel. Und am Ende ist man persönlich vielleicht sogar entlastet, schaut den Zeitgewinn raus. Aber vor allem hat man Hilfe von allen Seiten und gibt Hilfe auf alle Seiten. SRF 1, Sie hören den Doppelpunkt über die Güsserei Winterthur, die grösste selbstverwaltete Genossenschaftssiedlung der Schweiz. Der Kurt Lampard, der seit 2007 mitarbeitet, wird auch in der Güsserei wohnen.
Es ist so, dass unsere Kinder vor 3 Jahren ausgezogen sind und wir jetzt, meine Frau und ich, allein in einem schönen alten Haus, wo wir auch selber renoviert haben vor 20 Jahren. Und wir haben entschieden, es ist zu gross. Wir wollen auch unsere Situation verändern vom Wohnen. Wo und wie und was war eigentlich noch nicht ganz klar gewesen, bis jetzt etwa vor 4 oder 5 Jahren. Es ist eigentlich das erste Wohnprojekt, wo ich aktiv mitgemacht habe mit einer befreundeten Familie. Wir haben viel Herzblut in dem Haus, wo dann heute noch 2 Familien wohnen. Und das zu verlassen war ja, ein grosser Meilenstein und ein bisschen, ne, teilweise grosse Abschied müssen machen, wo mit dem Wohnen und mit dem Haus zu tun hat. Das ist schon so.
Sein Abschied vom eigenen Haus ist der Schritt in die Zukunft. In die Zukunft von einer neuen Wohnform. Zusammen mit Jung und Alt und basisdemokratisch. Das hat ihn schon immer interessiert, beruflich und politisch, sagt Kurt Lampard.
Ich bin jemand, der sich kulturell engagieren wird, höchstwahrscheinlich. Handwerklich bin ich jetzt weniger geschickt oder weniger interessiert, Veranstaltungen zu organisieren. Ich bin aber ein bisschen im Hintergrund auch im Vorstand tätig. Und das sind dann so die anderen Arbeiten, die keinen Raum im Haus brauchen oder nur für Sitzungen. Ich habe das Gefühl, so eine Pantoffelbar, das finde ich etwas sehr, sehr Schönes und sehr, sehr Kreatives dann hoffentlich, dass dort auch Veranstaltungen kleine gemacht werden können, Treffen mit den Leuten, die man dann auch dort kennenlernt, weil ich kenne längstens nicht alle im Haus. Aber ich werde sicher dort oben anzutreffen sein.
Begegnung, das ist das Scharnier der ganzen Siedlung. Sich treffen, austauschen, zusammen machen.
Ich bin jetzt seit ein paar Monaten pensioniert. Mit Leuten, die auch pensioniert sind, finde ich noch spannend. Also man hat so eine IG, so eine Interessengemeinschaft schon ein bisschen gebildet, wo jetzt Leute im Alter, also 65 plus, sage ich mal, und älter, sich Gedanken machen über ihr Leben in dieser Siedlung und den alten Menschen in der Gesellschaft. Das interessiert mich auch. Ich will, dass ich mich wahrscheinlich dort auch noch mal so ein bisschen einklinke. Mich interessiert aber auch Leute, die in dieser Wohnung, in dieser Siedlung leben und Sachen machen, die ich nie gedacht hätte oder die für mich neu sind. Bekanntschaften, wie man es vielleicht in einem Dorf macht, das wird möglich sein. Das ist etwas, wo ich bin sehr gewundert, was da alles läuft. Ich kann es noch nicht so genau sagen. Auch die Nähe von Kindern. Es ist ja gerade nebenzu einen riesigen, schönen Park, oder? Der Eulachpark. Da wird einiges los sein auch und zabig und vielleicht gibt es dann auch Ärger, wieder da die Musik, die Laute und so, aber das ist halt so, dort wo Menschen sich treffen.
Hast du die Liste da?
Ja. Also wir müssen noch den Frederik fragen, ob wann er kommt, von einräumen.
In dieser Woche ist Zügeltermin, auch für die Familie Engeli von Winterthur.
Und dann machen wir das mit am Samstag den Kisten überziehen, oder? Dass wir schon die Kisten haben und dann...
Ich bin der Christian Engeli. Ich arbeite jetzt ganz neu bei Greenpeace Schweiz als Bereichsleiter Kampagne.
Ich heiße Dine Engeli. Ich arbeite als Kinesiologin in St. Gallen. Ich habe meine eigene Praxis dort.
Freuen auf Güsserei tun sich auch die beiden Kinder von Engelis.
Dass man dort alle kennt. Man kann sagen, was man gerne würde. Was man will vom Spielplatz.
Seit Jahren haben wir immer ein Projekt gesucht, das eben um mehr geht, als nur, dass man eine grosse Stube hat und ein eigenes Zimmer und so weiter. Wir wollen etwas, wo wir und unsere Kinder irgendwie mit den Nachbarn in Kontakt kommen, wo es Gemeinschaft gibt, wo man gemeinsam Sachen erlebt, gemeinsam etwas aufbaut. Das ist unser Ziel gewesen seit 10 Jahren.
Erfahrungen mit dem Zusammenleben mit anderen haben Christian und Stine Engeli in Dänemark gemacht.
Also wir haben uns in Dänemark kennengelernt, Christian und ich, vor 20 Jahren in einer Volkshochschule. Und das ist so eine große Gemeinschaftsschule, wo man dann auch zusammen lebt und zusammen studiert. Und das hat uns sehr geprägt. Das ist so ein bisschen die Stimmung, die wir suchen. Dann hat meine Schwester, ich komme aus Dänemark, meine Schwester hat in etwas Ähnliches in Dänemark gewohnt. Und das hat uns auch immer sehr, sehr gut gefallen. Und darum haben wir das so gesucht. Und wir merken jetzt auch mit den Leuten, die wir zusammen sind, die auch dort reinziehen, wir haben ja schon jetzt Kontakt, haben wir einfach ein bisschen ähnlichen Grundwert. Und das ist anders als in so einer Siedlung.
Die Zeit in dieser Volkshochschule früher war wie ein Training für heute.
Also jeder hat sein eigenes Zimmer oder wir haben so zweit geschlafen und dann hat es verschiedene Kurse, die man belegen kann. Man hat immer am Morgen so eine Sammlung, wo man dann singt und hat einen Vortrag und dann gibt es verschiedene Aktivitäten. Je nach Schule, wo sie ausgerichtet sind. Das ist entstanden irgendwie in der 18. Jahrhundert aus der Demokratiebewegung heraus, dass man hat wollen, Bauern und Fischer, dass sie so eine demokratische Grunderziehung quasi können geniessen. Und das ist eine sehr normale Sache. Sie haben auch Ferienkurse von Familien, die man besuchen kann und so. Sie haben ganz ein breites Angebot. Ich denke schon, Dänemark hat schon so ein bisschen eine Tradition von erstens Genossenschaften. Genossenschaften gibt es sehr viel. Traditionell so gebaut und ja, so Biodörfer oder so, da denke ich, sind denen schon eher innovativ.
Zusammen tun. Sie will mit anderen zusammen einen guten Spielplatz für die Kinder bauen. Er möchte eine Keramikwerkstatt einrichten mit anderen und das Wissen von ihnen beiden von früher weitergeben. Sie wollen Tanzübungen für Erwachsene organisieren oder Filme üben, zusammen mit Nachbarn kochen und so weiter. Und die Kinder? Die treffen sich jeden Tag in der Genossenschaftssiedlung und sind eine Kinderbande à la Kinder von Bullerbü. Aber trotz allem, sich zurückziehen soll auch drinnen liegen.
In einem der ersten Konzepte meint man mal davon geredet, dass es eine gewisse Grösse braucht für so ein Projekt. Also 20 Wohneinheiten müssen es mindestens sein. Und jetzt sind wir eben etwa bei 160. Und was da auch wieder ein Vorteil ist, ich muss nicht mit all diesen Leuten gut auskommen, ich muss nicht bei jedem schon mal in der Stube gesessen sein und Kaffee getrunken haben. Also es ist eigentlich mehr ein Dorf. Und innerhalb von dem kann ich mir dann auch wieder anfangen zu suchen, ja, mit wem habe ich Lust, denn etwas zu machen. Auch da wieder, das ist nicht ein übersteigerter Idealismus, dass man jeden mit jedem und wir haben alle haben es immer gut und eine Party, sondern innerhalb von dem riesigen Dorf werde ich mir die Leute suchen, wo ich Lust habe, zusammen etwas zu machen. Und dann gibt es noch so die gemeinsamen Zeiten, wo man dann eben den Innenhof aufräumen oder so, wo man dann auch mit anderen zu tun hat.
Dass die Siedlung autofrei ist, einmal fast, ist unsere Zukunft, sagt Stine Engeli.
Also ich finde, das tut sehr gut. Ich fühle mich wie ein bisschen als Teil von einer Bewegung oder eine gesellschaftsverändernde Bewegung. Und das ist ja nicht so, dass wir die Einzigen sind, Gott sei Dank. Aber wir werden hoffentlich immer mehr, die ein bisschen so in dieser Richtung denken und auch unsere Sorge um die Natur umsetzen. Und das ist sehr befriedigend, das dürfen miteinander machen, überhaupt auch die Möglichkeit haben. Als Einzelhaushalt ist das manchmal sehr schwierig. Und das erfüllt mich sehr mit so einem Sinn und einer Freude und einem Gefühl von einer grossen Teil, in etwas Grosses dabei zu sein.
Das mit der Infrastruktur gemeinsam nutzen, Autos gemeinsam nutzen, das werden sich alle in der Schweiz einfach müssen gewöhnen. Es ist gerade kürzlich die Studie rausgekommen, glaub vom Bund, wo man sagt, die Schweiz wird 11 Millionen Leute haben in einigen Jahren. Und das wird so sein. Es gibt ja keine reale Alternative dazu. Wir haben nicht Platz für 22 Millionen Autos in der Schweiz. Das geht einfach nicht. Und insofern, wenn man jetzt sagt, wir sind Pionier, tönt das so heldhaft. Nein, ich denke einfach, dass wir leben heute wahrscheinlich eine Realität denn schon, die für ganz viele Leute in 10 Jahren auch normal sein wird, Die Sachen, die man nicht permanent braucht selber, die tut man besser gemeinsam zur Verfügung stellen.
Wir haben es auch gemerkt beim Wohnraum. Wir haben eigentlich erst eine Wohnung gewählt auf 120 Quadratmeter mit 5 Zimmern, weil ja, da haben wir jetzt da und das ist sehr angenehm. Und dann haben wir aber ein bisschen unsere Finanzen müssen überprüfen, weil wir immer ein bisschen einen finanziellen Stress hatten und gemerkt, nein, was ist uns eigentlich wichtig? Und sind jetzt auf eine 80 Quadratmeter Wohnung 90 ist eine Eco-Wohnung, wo nur ein Badzimmer hat zum Beispiel. Also es ist wie klar, wir müssen uns jetzt einschränken. Und das ist eigentlich ganz ein wichtiger, guter Prozess gewesen. Hat ein bisschen wehtun. Alle fragen immer, ah, ihr geht in eine neue Wohnung, wird es grösser? Das ist so die erste Frage. Und wir haben wahnsinnig gerne grosse Wohnräume, aber wir können nicht grosse Wohnräume haben und gleich Geld haben, Zeit haben für die Kinder und wenig arbeiten. Also wir arbeiten 120, 130 oder 40% so durchschnittlich. Und ja, da haben wir wie müssen sagen, okay, wir brauchen Zeit. Und diese Lebensform wird uns Zeit auch kosten. Also ich will auch Zeit haben, ohne im Stress an diese Sitzungen und Veranstaltungen können teilnehmen. Ja.
Selbstbestimmt und selber organisiert leben. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Und dazu gehören auch bestimmte Lebenserfahrungen. Die Verena Schalcher zum Beispiel ist seit diesem Jahr pensioniert. Sie ist seit längerem auf der Suche nach einer neuen Wohnform.
Das ist mein Traum oder mein Wunsch schon seit langem, dass ich in einer anderen Wohnform lebe. Ich bin auf die Mehrgeneration-Geschichte in Winterthur gestossen. Ich habe mich dann interessiert für die Gross-WG-Wohngemeinschaft, die bis zu 13 Zimmer hatte. Ich habe dort jemanden kennengelernt, wo ich mich schnell mal ein bisschen gefunden habe. Das ist eine Frau, die eigentlich das gleiche Interesse hatte, natürlich. Und wir haben uns dort getroffen, wo es darum gegangen ist, andere Beispiele anzuschauen. Also auch in der Stadt Zürich sind wir Sachen anschauen, wo es so WGs hatte. Und das Ganze hat sich dann entwickelt. Die Form von dieser Gross-WG hat mir nicht entsprochen. Und so bin ich auf der Suche gewesen und habe gefunden, ich will aber einfach schon noch in einer WG wohnen, aber einfach altersspezifisch doch in meinem Alter.
Die Verena Schalcher hat schon viele Erfahrungen mit Wohngemeinschaften. Ihr halbes Leben lang hat sie so gewohnt. Das war vor allem wegen dem Beruf gewesen. Danach mit nur ganz wenig Platz, manchmal ein bisschen grosszügiger. Geschafft hat sie in der Alterspflege, in der Jugendarbeit und auch in der Kirche. Sie hat geheiratet und ein paar Jahre lang auch in einem Haus gewohnt. Und in den letzten zwei Jahren hat sie bei einer 10 Jahre jüngeren Freundin und deren ihrer Tochter gewohnt. Fast 3 Generationen unter einem Dach. Die Idee ist jetzt, und diesen Schritt macht sie in diesen Tagen, dass sie mit ihrer Schwester und mit einer anderen Frau zusammen in eine Wohnung in die Güssereu zieht. Ein Versuch, ein Experiment, das man zusammen wagen will.
Also vorher sehe ich mich dann einfach mal in dieser Dreier-Lebensgemeinschaft. Bin jetzt aktuell in der Vermietungskommission dabei. Bin auch zum Thema Alter in einer Arbeitsgruppe. Und dann lasse ich eigentlich noch vieles offen.
Im Rückblick, sagt sie, ist sie immer wieder mal auf der Suche nach neuen Formen des Zusammenlebens.
Das eine ist auch, dass ich Mühe hätte, jetzt für mich jetzt eine Vierzimmerwohnung zu beanspruchen. Weil ich einfach denke, von den Ressourcen her, und das ist jetzt wirklich ein bisschen ein ökologischer Gedanke, oder, wo ich einfach in all diesen Zeiten immer wieder gemerkt habe. Auch bei mir ist gewachsen, ich will mehr Luxus in einer Wohnung, oder? Aber jetzt bin ich so in einer Phase, wo ich jetzt auch versuche, wieder ein bisschen abzugehen und ein bisschen wieder mich auf Wesentliches zu beschränken und nicht mehr so viel Luxus zu haben. Und, ja.
Viel Platz hat sie im Haus gehabt, wo sie mit ihrem Ex-Mann zusammen gewohnt hat.
Ich habe es erlebt, als ich das Haus verloren habe, dass es auch befreiend ist. Ich hatte zuerst Panik gehabt und habe gefunden, also jetzt von meinem Haus kann ich nicht in einer Ein-Zwei-Zimmer-Wohnung. Also habe ich mir mal eine Dreizimmerwohnung genommen. Da habe ich mich schon sehr beschränkt und da habe ich auch mit der Zeit gefunden, oh, das ist eigentlich super. Und nachher habe ich auch gemerkt, ich kann mich eigentlich noch mehr beschränken. Die Herausforderung für mich ist jetzt so, 3 Haushalte in einen zu bringen, sodass es dann, ja, jeder mit seinen Möbeln, und da sind wir schon so ein bisschen am Überlegen und am Weiten, aber wir lassen es so entstehen.
Lassen entstehen, In der neuen Frauen-WG zu dritt.
Das hat natürlich den Vorteil, also jetzt in dieser ganzen Mehrgeneration, man hat sehr viele Nebenträume, die man ja mitfinanziert und die man beanspruchen kann. Das würde ich schätzen. Also von dort her kann man schon sich reduzieren, von der Fläche her, oder? Aber trotzdem, so ein bisschen Luft haben, oder eine grosse Küche oder Wohnküche haben, das ist dann schon etwas anderes, wenn man allein ein Tischchen hat in der Küche.
In der Altersarbeit, in Alterszentren, hat sie gesehen, dass die alten Menschen praktisch nicht mehr können wählen, wie und wo sie leben wollen.
Wichtig ist mir in der nächsten Lebensphase, bei der dritten Lebensphase, dass ich wählen kann. Und ich sage, ich suche mir da, das ist wie eine Wahlgemeinschaft. Oder ich kann dann nicht einfach im Altersheim jetzt, ja, wo man dann nicht mehr wählen kann. Man kann noch ein Zimmer bekommen, oder? Und sonst ist eigentlich, die Menschen, die dort leben, die sind auch so gekommen und man hat sich nicht ausgesucht. Und das finde ich schon noch ein Vorteil und noch wichtig und finde es eben auch wichtig, dass man das früh anfängt.
Wer in die Genossenschaftsligüsserei zu Winterthur kann wohnen, überlässt man nicht dem Zufall, sagt der Kurt Lampard vom Vereinsvorstand.
Da gibt es eine Kommission, die bestimmt, wer in dieser Siedlung darf wohnen. Also wenn man sich anmeldet, dann gibt es eine Kommission, die das entscheidet. Wenn jetzt verschiedene zur gleichen Zeit sich für die gleiche Wohnung interessieren, dann gibt es Kriterien, wo dann auch die Entscheidung von dieser Kommission, also die entscheidet aufgrund von diesen Kriterien. Das heisst ja eigentlich, wir haben ein Ziel, wie es der Name ursprünglich heisst, Mehrgenerationenhaus. Wir wollen eigentlich ein Abbild von der demografischen Zusammensetzung von der schweizerischen Bevölkerung. So viel Prozent von Kindern, von Babys, so viel Prozent von Jugendlichen und so weiter und so weiter. Im Moment sieht es so aus, dass der Bereich von der, sagen wir, 55 bis 65 so ein bisschen einen Überhang hat. In den Kindern haben wir auch mehr Kinder, als eigentlich die demografische Zusammensetzung verlangt, wenn ich so sagen darf. Und im Bereich so 22 bis 32, da sind wir noch ein bisschen schwach auf der Brust. Das hat es noch ein bisschen wenig, die sich jetzt schon entschieden haben, dann dort zu wohnen.
Mieter müssen ein sogenanntes Pflichtdarlehen geben. Das ist normal bei einer Genossenschaftswohnung. Und so hat man den Bau zu einem kleinen Teil können vorfinanzieren, sagt der Projektleiter Jürg Altweg.
Da sind so ein bisschen zwei Linien. Das eine ist quasi das Eigenkapital beschaffen. Das läuft bei uns ja so, dass die Mietenden 10% von ihrer Wohnung, die erstellt wird, finanzieren. Da reden wir bei einer 4,5-Zimmer-Wohnung von etwa 50'000 Franken, die jemand muss als Darlehen der Genossenschaft zur Verfügung stellen. Das hat sich erstaunlicherweise als relativ einfach erwiesen. Also die Leute haben relativ schnell verstanden, wie das funktioniert. Und irgendwann mal, statt dass mein Geld auf der Bank liegt, parkiere ich das um zu der GESEWO. Es gibt auch dort Zinsen.
Neben dem Pflichtdarlehen muss ein Mieter ganz normal einen Mietzins zahlen.
Für eine unsubventionierte Wohnung, eine 4,5-Zimmer-Wohnung, sind wir im Durchschnitt bei 2'200 Franken. Eine subventionierte Wohnung ist bei 1'800 Franken. Und jetzt kann man sich so ausrechnen, was das heisst. Ich würde jetzt mal sagen, das ist so ein unteres Durchschnittseinkommen.
Dazu kommen die Nebenkosten von etwa 220 Franken pro Monat. Zählt man das alles zusammen, dann merkt man, es ist nicht billig, in der Güsserei zu wohnen.
Wir sind auch da im freien Wohnungsmarkt. Wir haben Konkurrenz, wir können nicht beliebig teuer werden. Also, ist auch mit einer Genossenschaft. Wir haben grundsätzlich günstiges Wohnen zum Ziel. Wir müssen uns aber bewusst sein, Güsserei ist nicht billiges Wohnen. Also, die Gemeinschaftsflächen, die kosten, Holzbau kostet, Minergie-P-Eco kostet. Ich bin aber der Meinung, dass wir sehr preiswert sind, aber nicht billig. Wenn man schaut, jetzt im Feld Winterthur sind wir eher im oberen Segment. Wenn man mit Zürich vergleicht, ob der Vergleich erlaubt ist, ist eine andere Frage. Da sind wir immer noch im Mittelsegment, würde ich mal sagen.
Es muss jemand einen mittleren bis guten Lohn haben, für eine Wohnung zu mieten. Darum gibt es zwar hier einen Altersmix, aber es gibt keinen sozialen Mix, kein Miteinander von verschiedenen sozialen Schichten, sagt zum Beispiel auch Christian Engeli, einer der zukünftigen Mieter.
Wir sind uns völlig im Klaren, dass das halt da nicht ein Querschnitt der Gesellschaft ist. Auf einer Seite ist es schade, und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es macht da vieles einfacher. Denn. Also ganz ehrlich, ist das auch schön, wenn man mit Leuten zusammen ist, die ein bisschen gleiche Werte haben. Da fallen da viel potenzielle Konflikte weg.
Gerade das könnte aber ein Erfolgsfaktor sein. Könnte dazu beitragen, dass das Experiment gelingt und nicht auf halber Strecke abliegt. Selbstverwaltet wohnen, selber bestimmen und zusammen anpacken, aufeinander zugehen, wollen, aber auch müssen. Das gibt ein Gefühl von Zusammengehörigkeit. Das bereichert und es strengt gleichzeitig auch an. Jeder und jede kann sich einbringen.
Eine Kompostgruppe gibt es, glaube ich, noch nicht. Nein, ich glaube, es hat, ich sage jetzt mal so ein bisschen plakativ, es hat für alle etwas. Also solche, die nicht so gerne handwerklich arbeiten, solche, die mehr in der Bewirtschaftung oder Administration arbeiten. Ich habe das Gefühl, da hat es wirklich eine reiche Auswahl von Können und Wissen und Interessen von der zukünftigen Bewohnerschaft.
In der Güsserei kann man Toleranz üben, das Vor- und Nachgeben. Man hat die Chance, menschlich zu wachsen. Bis Mitte Mai sind alle Wohnungen vermietet, rechnen die Verantwortlichen. Und was ist, wenn jemand nicht recht mitmachen will?
Grundsätzlich soll die Freiheit da sein. Wenn sich jemand zurückziehen will, ist das möglich. Vielleicht gibt es jetzt mal eine scheuche Nachfrage von jemandem, der die Person besser kennt. Der fragt, ist irgendetwas? Das kann es geben. Das soll aber auf ganz tiefer Flamme sein, nicht im Sinne von einem Bedrängen, wo man dann da permanent wissen will, was ist los. Wer sich nicht so gut in die Gemeinschaft kann so leben, das ist bei uns durchaus möglich. Es ist kein Zwang. Ich denke aber, die Leute, die zu uns kommen, suchen das auch. Und von dem her mache ich mir da keine Sorgen, dass es da ein Problem gibt diesbezüglich.
Im schlimmsten Fall ist die Güsserei in 20 Jahren eine ganz gewöhnliche Siedlung geworden, wie alle anderen rundherum. Wenn man bei den zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohnern den Puls misst, dann ist das aber graue Theorie. Es kommt gut, sind sie überzeugt. Man könne sich gut vorstellen, in der Güsserei auch ganz alt zu werden, sagen viele.
Also die Idee ist es ja. Die Wohnform ermöglicht natürlich dann schon so ein Mittragen, also so ein Gehen und ein Nehmen. Auch innerhalb, nicht nur innerhalb von dieser Wohnung, wo ich dann mit diesen zwei Personen leben werde, sondern in der ganzen Überbauung dann. So in dem ganzen Mehrgenerationenhaus hat sie dann die verschiedenen Alters. Und dort denke ich mir auch, dass es dann, wenn es dann darum geht, zum Beispiel sich im Haushalt Hilfe zu holen, dann hat man halt gemeinsam eine Putzfrau oder auch in der Pflege irgendjemand. So, plus, dass natürlich der Gedanke sowieso auch ist, dass man innerhalb dieser Mehrgenerationengeschichte noch eine Senioren-WEG betreutes Wohnen so würde realisieren.
Also ich kann mir das auf jeden Fall besser vorstellen, wie im Haus auf dem Land alt zu werden, weil ich halt da vieles, was ich dann brauche, in unmittelbarer Nähe habe. Und auch die Leute kennen, die mir dann allenfalls helfen können. Und das, ich denke, das würde schwierig werden, wenn ich im Einfamilienhäuschen auf dem Land draussen wohne und nicht mehr mobil bin.
Interessant ist nicht nur zu erfahren, wie Sie, die Pioniere von der heute grössten selbstverwalteten Genossenschaftssiedlung in der Schweiz, diese Siedlung beleben, sondern auch, ob Sie in der Schweiz Vorbild für andere sind.
In diesen Tagen ziehen die ersten Bewohnerinnen und Bewohner in die neue Selbstverwaltungssiedlung ein. Die erste Selbstverwaltungssiedlung in der Schweiz, die Giesserei zu Winterthur. Wie entwickeln und verwirklichen sich echt all die Ideen, Visionen und Träume? Wir bleiben dran. Wir gehen immer Jahr wieder schauen, was aus diesen Ideen und Visionen von diesen Menschen dort geworden ist. Und wir berichten ihnen dann darüber. Immer Jahr.
SRF 1 Doppelpunkt. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.